Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Neues Jahr, neue Vorsätze. Zu Beginn des Jahres nehmen wir uns ja alle ganz gerne vor, was wir alles besser machen wollen. Zum Beispiel mehr Sport machen. Eine Möglichkeit, die viele Arbeitgeber anbieten, ist der Betriebssport. Und in dieser Sendung sprechen wir darüber, wie sich der in den vergangenen Jahren verändert hat. Außerdem schauen wir auf Studiengänge in den USA, die sich mit ethnischer Diversität auseinandersetzen. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit Lehrern, die zeitlich befristet angestellt sind, oft nur für ein Schuljahr. Mathis Jungblut ist am Mikrofon. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie hangeln sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Mal hier ein paar Stunden Vertretung, mal dort. Lehrer mit befristeten Verträgen gibt es viele in Deutschland. Sie leben mit der ständigen Ungewissheit, ob sie im nächsten Schuljahr noch einen Job haben oder vielleicht sogar für den Job umziehen müssen. Um etwas gegen diese Situation zu tun, hat die Landesregierung in Bayern im vergangenen Jahr 800 unbefristete Stellen geschaffen. Lehrer konnten sich für diese unbefristeten Stellen einfach bei der Landesregierung bewerben. Das klingt recht einfach, hatte aber dann doch einige Haken. Florian Falzeder berichtet.
Endlich eine Perspektive für die vielen unbefristeten Lehrer. Das ist das Ziel des sogenannten Sonderprogramms Entfristung. Für eine der begehrten unbefristeten Stellen mussten die Bewerber aber einiges mitbringen. Insgesamt 60 Monate, satte 5 Jahre, sollten sie schon gearbeitet haben, von Zeitvertrag zu Zeitvertrag an staatlichen Schulen. So stand es auf der Seite des Bayerischen Kultusministeriums. Am Ende konnten nicht mal die Hälfte der offenen Stellen an Gymnasien und Realschulen besetzt werden. Also ging es in die zweite Runde, erklärt Kultusminister Michael Piazzolo.
Weil es am Anfang nicht genügend der Bewerber unseren Kriterien entsprochen haben, hat man hier entsprechend nachjustiert und feingesteuert. Das kann man vorher nicht immer genau absehen, aber insofern sind wir genau mit unseren Vorstellungen dann in diesen 2 Versuchen hingekommen.
Statt 5 sollten die Lehrer nur noch mindestens 4 Jahre befristet gearbeitet haben. Dann haben Ministeriumsmitarbeiter die langen Wartelisten mit Bewerbern für Gymnasium und Realschule durchgearbeitet und jeden einzeln angeschrieben, der die 9 Kriterien erfüllt. Lange genug an staatlichen Schulen gearbeitet und eine begehrte Fächerkombination. Nur öffentlich gemacht hat das Ministerium nicht, wie es mit dem Sonderprogramm weiterging. Das kritisiert die schulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag, Anna Thomann.
Das gehört meines Erachtens einfach dazu, dass ich wenigstens kurz online schreibe, okay, wir haben so und so viele Bewerber, die diese 60 Monate geschafft haben. Wir haben noch offene Stellen im Umfang von XY und die werden jetzt folgendermaßen vergeben.
Der Minister dagegen betont, es war Bewerbungsschluss, die Seite habe es nicht mehr gebraucht und das Ministerium habe ja alle Bewerber auf der Warteliste angeschrieben, die die 9 Kriterien erfüllt haben. Genau hier wird es aber schwierig. Bei der Warteliste zählt die Abschlussnote. Beim Sonderprogramm hat auch die Note gezählt, aber dazu kamen eben mindestens 48 Monate befristete Anstellung an einer staatlichen Schule. Kommunale, kirchliche und private Schulen zählen alle nicht dazu. Nicht nachvollziehbar für den Landesvorsitzenden der Bildungsgewerkschaft GEW, Anton Salzbrunn.
Das nicht zu berücksichtigen, das ist also ein Widerspruch in sich. Entweder zählt die Berufserfahrung oder sie zählt nicht.
Der zweite, noch größere Kritikpunkt, wer die 48 Monate befristete Anstellung nicht zusammenbekommt, weil er oder sie in Elternzeit war, fällt auch raus. Der Kultusminister kann die Kritik nicht nachvollziehen.
Man muss immer auch sehen, was ist die Zielvorstellung gewesen. Und die Zielvorstellung war gewesen, wir wollen mit den befristeten Verträgen runterkommen.
Das zumindest hat das Programm geschafft, gleichzeitig aber eine Parallelstruktur geschaffen, die das normale Bewerbungsverfahren, die Warteliste nach Abschlussnote, zumindest ein Stück weit aushebelt. Wie die Lehrer, die deshalb leer ausgegangen sind, damit umgehen, ist noch nicht sicher. Sie könnten versuchen, sich einzuklagen, oder sie warten weiter und hoffen, wie vor dem Entfristungsprogramm auch.
Florian Falzeder über die Pläne der bayerischen Landesregierung, mehr unbefristete Lehrerstellen zu schaffen.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Wenn man von einem Hackerangriff hört, da denken viele bei möglichen Zielen wohl als erstes an Telekommunikationsunternehmen oder Militäreinrichtungen. Doch wie der aktuelle Fall in Gießen zeigt, auch Universitäten können betroffen sein. Denn seit Anfang Dezember war die Universität Gießen fast komplett lahmgelegt. Lernportale, Bibliotheksausweise, nicht einmal mehr die Mensakarten haben funktioniert. Ab heute soll die Universität langsam wieder online gehen, zum Beispiel die Lernplattform StudIP. Für viele Studierende auch nicht ganz unwichtig, so kurz vor Semesterende und so kurz vor Beginn der Prüfungsphase. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau ist vor Ort. Herr Fittgau, kann man sagen, dass das Leben auf dem Campus der Universität Gießen sich langsam wieder normalisiert?
Ja, langsam auf jeden Fall. Sie haben ja schon gesagt, diese Lernplattform ist jetzt heute wieder online oder soll heute wieder online gehen. Bis mittags war es noch nicht der Fall. Und dann kann man auch inzwischen schon ein neues Passwort sich abholen. Lange Schlangen hatten sich gebildet zwischen den Jahren oder vor Weihnachten noch. 60% der Studierenden und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uni haben jetzt schon ein neues Passwort. Die brauchen alle ein neues. Das betrifft insgesamt 38.000 Menschen. Gießen ist die zweitgrößte hessische Universität. Das geht also weiter und das wird auch noch ein paar Wochen dauern. Aber man kann sagen, so langsam normalisiert sich das wirklich wieder.
Was war denn da genau los?
Ja, man weiß heute, das hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt bekannt gegeben, die ermittelt, dass ein sogenanntes Verschlüsselungssoftware-System, eine Verschlüsselungssoftware namens RIUK, da der Täter war. Diese Software gibt es seit Ende 2018 in Deutschland und wird über bestimmte Trojaner im System platziert. Man weiß mittlerweile, dass wahrscheinlich russische Kriminelle hinter dieser Software stecken. Normalerweise wird sie benutzt, um bei Privatfirmen Lösegeld zu erpressen, also Privatfirmen unter Druck zu setzen. Man kapert die Daten und dann kann man mit Produktionsausfällen drohen, wenn dieses System dann neu aufgebaut werden muss, und dann wird auch oft gezahlt. Da gibt es auch Vermittler, Fachleute, die dann zwischen diesen Kriminellen und den Firmen vermitteln. Das sagt die Staatsanwaltschaft. Also das ist wahrscheinlich der Hintergrund, warum jetzt aber die Universität Gießen betroffen ist. Das ist bisher noch nicht wirklich klar.
Die Universität Gießen war in den vergangenen Wochen ja aber nicht das einzige Ziel der Hackerattacken. Auch in Frankfurt oder Bad Homburg gab es Attacken. Hängen diese Fälle zusammen? Weiß man da Näheres?
Es gibt Vermutungen, man weiß es auch noch nicht genau. Die Staatsanwaltschaft sagt aber ja, es kann sein, dass es einen Zusammenhang gibt, weil viele dieser Angriffe werden inzwischen automatisiert gestartet. Und es kann sein, dass, wenn es ein E-Mail-Verkehr zwischen der Uni Gießen und diesen Kommunen, es sind insgesamt jetzt zwischen den Jahren 3 hessische Kommunen betroffen gewesen, die Städte Frankfurt am Main, Bad Homburg oder Alsfeld. Alsfeld geht auch heute wieder online, genau wie Gießen. Und dann kann es sein, dass durch auch so automatisierte E-Mail-Verkehre im Grunde diese Schadsoftware weiter transportiert wird und dann sind quasi alle betroffen. Das ist also, muss nicht unbedingt gezielt sein, weil ich meine, kleine Städte wie Alsfeld, das ist eine relativ arme Kommune im Vogelsberg. Da fragt man sich natürlich schon, die kann man ja auch nicht erpressen in dem Sinne. Was soll man da holen? Und insofern wahrscheinlich, wenn es eine Verbindung gibt, dann ist die zufällig, dann ist die automatisiert. Aber diese Effekte gibt es zunehmend, das sagt mir die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Das sind Spezialisten bei Bekämpfung von Cyberkriminalität. Da gibt es eine besondere Einheit bei der Staatsanwaltschaft, die sagen, das wird mehr werden, dieser Domino. Effekte, diese Kipp-Effekte durch infizierte E-Mails und so weiter, weil das eben zunimmt, diese automatisierten Angriffe. Und das heißt, man muss davon ausgehen, auch öffentliche Einrichtungen müssen davon ausgehen, dass das häufiger der Fall sein wird.
Bei Hackerangriffen auf Universitäten geht es ja auch um Wissenschaftsspionage. Was können denn Universitäten tun, um sich da besser zu schützen?
Sie müssen die Daten besser sichern. Auch das sagt mir die Spezialstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, so heißt diese Einheit. Die sagen, die öffentlichen Einrichtungen, wie Firmen eben auch, müssen ihre Daten besser schützen. Das heißt, es muss einen Update geben, muss eine Sicherung geben von Daten außerhalb des normalen Systems. Also es reicht nicht, wenn man eine Sicherungssoftware ins System einbaut, ins E-Mail-System oder ins normale Datensystem, sondern man muss im Grunde außerhalb dieses Computersystems sozusagen eine Stelle finden, wo man die Daten ablegen kann und binnen 24 Stunden auch sichern kann. Das wird häufig nicht getan, auch bei öffentlichen Einrichtungen nicht, auch bei Universitäten nicht. Und da müssen die Institutionen insgesamt besser werden. Das gilt auch für Forschungsdaten natürlich, die abgegriffen werden können. Das interessiert jetzt vielleicht diese Kriminellen in Russland nicht so stark, aber es gibt ja, man weiß es ja, Staaten, die ein Interesse an Forschungsdaten haben oder Firmen, große internationale Konzerne, die damit natürlich was anfangen können möglicherweise. Und da muss es eine bessere Absicherung außerhalb des Systems geben.
Die Uni Gießen ist langsam wieder online nach einem Hackerangriff. Offenbar steckten dort russische Kriminelle dahinter. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau hat uns das erklärt. Vielen Dank nach Gießen. Jahre ist es her, dass Studierende in den USA gegen Rassismus und ungerechte Machtverhältnisse an vielen Hochschulen protestiert haben.
Campus und Karriere international.
Eine wichtige Forderung war vor 50 Jahren der Studiengang Ethnic Studies, also frei übersetzt interkulturelle Studien. Und damit sollte ein kritisches Bewusstsein der eigenen Herkunft geschaffen werden und die Studierenden sollten sich mehr mit den verschiedenen ethnischen Gruppen in den USA auseinandersetzen. Der Studiengang wurde in Kalifornien ins Leben gerufen, ist dann aber in den 80er und 90er Jahren etwas in Vergessenheit geraten. Seitdem Donald Trump Präsident ist, haben interkulturelle Studien aber wieder an Bedeutung gewonnen. Heike Wipperfürth berichtet aus den USA.
Rechtspopulismus und Faschismus bedrohen uns und das ist sehr gefährlich.
Karma Chavez, Professorin für mexikanisch-amerikanische Studien an der Universität von Texas in Austin, stellt sich wie so viele Forschende gegen die Abschottungspolitik der Trump-Regierung. Sie will Minderheiten eine akademische Heimat geben. Deshalb hat sie ein neues Studienfach ins Leben gerufen, das sich mit Migration, indigener Kultur und Identität auseinandersetzen soll. Start ist der kommende Herbst in Austin.
Wir schaffen so auch eine neue Infrastruktur für dunkelhäutige und weibliche, behinderte oder indigene Lehrkräfte, damit sie sich austauschen und die Gemeinschaft unterstützen können.
Immer mehr Wissenschaftler und Studierende in den USA setzen sich für multiethnische Studienfächer ein, die sich mit Rassismus und herrschenden Machtverhältnissen auseinandersetzen. Die Marquette-Universität in Wisconsin sucht derzeit zum Beispiel 9 neue Lehrkräfte für das jüngste Studienprogramm zu Interkulturalität und ethnischer Herkunft. Auch an der Harvard-Universität soll es 4 neue Professuren geben für asiatisch-amerikanische bzw. muslimisch-amerikanische Studien. Das ist erst der Anfang, sagt Allende Bonifacio, Literaturprofessor an der City-Universität von New York.
My discipline, which is English. The job market.
Auf dem Jobmarkt haben Anglisten kaum eine Chance. Aber man sieht immer mehr Stellenangebote für interkulturelle Studien mit einem Curriculum, das die Themen aufgreift, die dunkelhäutige Studierende interessiert.
Hintergrund für die wachsende Nachfrage ist, dass fast die Hälfte der 20 Millionen Studierenden in den USA dunkelhäutig ist, während 2/3 der Vollzeitprofessoren weiß sind. Und das ist noch nicht alles, sagt Evan Kratzer, Mitbegründer des asiatisch-amerikanischen Studienprogramms an der Princeton-Universität in New Jersey.
Die US-Bevölkerung ist viel diverser als nur schwarz und weiß. Wir wollen diese Diversität in unserem Lehrplan sehen, damit wir verstehen, wie diese Vielfalt unsere Gesellschaft und die Welt um uns herum beeinflusst.
Ziel der interkulturellen Studien sei es, Vorurteile und Stereotype abzubauen.
Das Denken in rassistischen Kategorien ist tief verankert in der amerikanischen Psyche. Es führt kein Weg daran vorbei. Impliziter Rassismus wird auch weiterhin existieren. Es sei denn, wir bieten ihm die Stirn, indem wir uns informieren und so viel wie möglich darüber lernen.
Noch ist diese Idee in vielen Universitäten der USA nicht vollständig angekommen und verankert. So fordern Studierende an Institutionen wie der Universität von Chicago und der Harvard- und Yale-Universität schon seit langem einen eigenständigen Fachbereich mit angemessenen Finanzierungsmitteln und eigenem Einstellungsverfahren. Bislang vergeblich, sagt Alicia Schmidt-Camacho, Leiterin des Studiengangs für Ethnizität und Migration an der Yale-Universität in Connecticut.
Wir bekommen nicht die Mittel und Unterstützung, die anderen Fachbereichen zur Verfügung stehen.
Schmidt-Camacho will das nicht länger hinnehmen. Im vergangenen März protestierte sie mit 12 weiteren Professorinnen und Professoren dafür, mehr Lehrkräfte einstellen zu dürfen. Die Begründung der Demonstrierenden: Arbeitsüberlastung. Yale gab klein bei und stimmte der Einstellung 5 neuer Professoren für den Studiengang zu. In Yale kommt der Studiengang zur Interkulturalität und Migration offenbar gut an. In bestimmten Kursen übersteigen die Anmeldezahlen deutlich die Plätze, die zur Verfügung stehen. Stolz ist Alicia Schmidt-Camacho auch auf die Forschungsprojekte der Studierenden.
Sie erforschen Bevölkerungsgruppen, die sonst nur selten in wissenschaftlichen Studien oder als Stimme der modernen Welt vorkommen. Wanderarbeiter, Flüchtlinge, Vertriebene, Vertragsarbeiter, ausländische Arbeitskräfte.
In Kalifornien gibt es den politischen Willen, für staatliche Hochschulen einen Pflichtkurs einzuführen. Er soll die Schüler und Studierenden dazu bringen, ihre kulturellen Wurzeln zu erforschen. Über den Gesetzentwurf wird zwischen den Vertretern der verschiedenen ethnischen Gruppen und der Bildungsinstitutionen in Kalifornien allerdings noch heftig diskutiert.
Weniger Fleisch, nicht mehr Rauchen, mehr Sport. Jedes Jahr aufs Neue nehmen sich Millionen Deutsche etwas für das neue Jahr vor. Neujahrsvorsätze eben, das kennen wir alle. Was wir aber auch kennen, diese Vorsätze, die halten dann oft nur bis Februar oder März. Manchmal ist die Lust auf die Zigarette dann doch zu groß oder alleine ins Fitnessstudio zu gehen, ist einfach zu langweilig. Zumindest in diesem letzten Punkt unterstützen viele Arbeitgeber ihre Mitarbeiter und zwar mit dem Betriebssport. Das Konzept Betriebssport ist natürlich nicht neu. Klassiker wie Badminton oder Volleyball haben viele Firmen schon vor Jahrzehnten angeboten. Das Angebot von heute geht aber darüber weit hinaus. Darüber habe ich mit Ingo Frohböse gesprochen. Er ist Professor für Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule Köln. Wie hat sich denn der Betriebssport in den vergangenen Jahren verändert?
Ja, ist innerlich natürlich deutlich weiter gefächert worden. Aber da hat der Gesetzgeber auch relativ viel zu getan. Es gibt ein sogenanntes Präventionsgesetz. Das gibt es seit 2014, 15. Da ist es in den Markt hineingekommen. Was steckt dahinter? Da steckt dahinter, dass die Unternehmen verpflichtet worden sind, Und dafür stellt der Gesetzgeber Geld zur Verfügung, nämlich etwa 2 Euro pro Versicherten. Hört sich erstmal wenig an, ist aber viel. Pro Versicherten, um letztendlich gesundheitsförderliche Maßnahmen in den Unternehmen anzubieten, gemeinsam mit Kooperationspartnern. Und dadurch ist es natürlich geschehen, dass verschiedene Bausteine, eben nicht nur Bewegung, sondern auch die Ernährung oder auch die Regeneration, Entspannung, deutlich und breiter in die Unternehmen sich letztendlich oder in den Unternehmen sich entwickelt hat.
Was gibt es denn da ganz konkret für Formen?
Ja, natürlich gibt es erstmal, das kennen wir alle, die klassischen Sportangebote, die traditionellen Sportarten. Früher war es immer das Tischtennis oder der Fußball. Aber mittlerweile ist es so, dass natürlich auch andere Dinge wie Entspannungskurse, Regenerationskurse, nehmen wir nur mal Pilates, Tai Chi, Qigong oder letztendlich auch Massagen, angeboten werden und somit das Spektrum erweitern. Wir haben Ernährungsangebote, Ernährungskurse, Ernährungsfortbildungen, ganz bestimmte Unterstützung, was das Trinken betrifft. Auch das ist letztendlich an die Unternehmen hereingetragen worden. Das bedeutet also, es gibt neue Konzepte, Zusammenarbeit wird gefördert mit Fitnesseinrichtungen, mit anderen externen Partnern. Also das BGF, so heißt das, das betriebliche Gesundheitsförderungsthema, und dazu gehört der Betriebssport, ist deutlich auf dem Vormarsch, unter anderem auch deswegen, weil es Geld dafür für die Unternehmen gibt.
Das klingt ja so, als ob die Unternehmen auch ein großes Interesse daran hätten, dass ihre Mitarbeiter diesen Betriebssport nutzen. Kann das aber für die Mitarbeiter auch ein zusätzlicher Druck sein, also den Wünschen des Arbeitgebers gerecht werden zu müssen?
Da gebe ich Ihnen natürlich recht. Es ist in der Tat so, dass natürlich die Unternehmen deswegen auch Interesse daran haben, weil es um Fachkräftemangel geht und damit um das Erwerben oder Bewerben natürlich als gute Arbeitgeber, und dazu zählen möglicherweise solche betriebssportlichen, gesundheitssportlichen Angebote anzubieten. Das ist das eine. Also Imagebildung, möglicherweise auch etwas mehr zu tun als andere, die Konkurrenz, das steckt dahinter. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass Unternehmen an leistungsfähigen Mitarbeitern das größte Interesse haben. Und dazu wissen Sie auch natürlich, dass da die Förderung außerhalb des Unternehmens, außerhalb der Arbeitszeit, ganz wichtige Inhalte darstellen können, nämlich zum Beispiel, indem ein leistungsfähiger, fitter Arbeitnehmer natürlich auch später bessere Leistung im Unternehmen bringt. Das ist natürlich eine Form des Drucks. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass die Arbeitszeiten, die Lebensarbeitszeiten immer länger werden. Das bedeutet sowohl für den Arbeitgeber, er sollte investieren. Auch das ist ein Druck, um nämlich das Know-how und die Leistungsfähigkeit der erfahrenen Mitarbeiter zu halten in den Unternehmen. Oder auch der Mitarbeiter muss natürlich Interesse haben, dass er gesund in die Rente geht. Auch das ist nicht selbstverständlich und da kann er nicht den Arbeitgeber für verantwortlich machen.
Sie haben es gerade schon angedeutet, innerhalb des vergangenen Jahrzehnts hat sich die Zahl der beruflichen Fehltage aufgrund von psychischen Belastungen mehr als verdoppelt. Das geht aus Zahlen des aktuellen Gesundheitsreports der Betriebskrankenkassen hervor. Inzwischen geht fast jede 6. Ausfalltag auf Angststress, Überbelastung oder Depression zurück. Kann denn dieser Betriebssport auch helfen, diese Situation zu verbessern?
Ich bin mir sogar sicher. Und ich sage jetzt mal etwas ganz Provokantes. Wir haben in unserer Gesellschaft und im Arbeitsprozess in der Regel kein Belastungsproblem, sondern wir haben ein Regenerationsproblem. Wir sind also aktuell nicht in der Lage, aufgrund der ausgedehnten Belastungszeiten so viel Zeit für uns selber aufzubringen, dass wir die Belastung kompensieren, bearbeiten, nachbearbeiten. Wir kennen das doch alle, dass viele sagen, okay, am Freitag, endlich ist Freitag, ich bin kaputt. Weil wir es alle nicht geschafft haben, im Laufe der Woche das normale Maß wiederherzustellen. Wir kennen das doch letztendlich, wenn ich es immer technokratisch oder technologisch beschreiben möchte. Es ist doch so, wir müssen es doch Tag ein, Tag aus schaffen, den Akku wieder so voll zu laden, dass wenn wir morgens aufstehen, wir wieder bei 100% sind. Das, was wir jeden Tag mit dem Smartphone machen, müssten wir mit uns selber machen. Wenn wir das nicht schaffen, nicht tun, dann haben wir natürlich ein Problem, und das wirkt sich nicht in körperlichen Belastungssituationen aus, sondern in einer psychischen Überforderung. Und das ist das, was wir aktuell in unserer Zeit erleben. Die psychischen Belastungen, depressive Verstimmungen, Depressionen sogar, resultieren daraus, dass wir den Organismus nicht wieder in die Ruhe, in die Ausgangsposition Tag ein, Tag aus zurückfahren. Das heißt also, für mich ist die Regeneration und nicht die Arbeitsbelastung der eigentliche Faktor dafür, dass wir so unheimlich hohe psychische Belastung haben, und da hilft Betriebssport, weil es Ausgleich darstellt.
Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln war das und wir haben über neue Formen des Betriebssports gesprochen. Herr Frohböse, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Das war Campus und Karriere für heute. Gleich kommt hier Corso, Kunst und Pop. Ich bin Mathis Junglut und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.